ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich habe es getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht!
Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen nach wie vor jeden Donnerstag Fundstücke aus den Funkhäusern, Kriminalhörspiel-Klassiker aus alter Zeit. Und meistens muss ich weit ausholen, um die vielen kleinen, manchmal in Vergessenheit geratenen, geheimnisumwitterten ARD-Repertoire-Schocker einzuordnen. Doch diesmal ist es ganz einfach.
Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie...
Denn wieder einmal begeben wir uns in die Welt des Sherlock Holmes.
Mein lieber Watson.
Holmes!
Holmes!
Mein Name ist Sherlock Holmes.
Ah, Holmes.
Guten Morgen, Mr. Holmes.
Und das ist mein intimer Freund und Mitarbeiter, Dr. Watson.
Mr. Holmes, Sie sind ein Magier.
Oh. Vorsicht, Holmes.
Pech für dich, Watson.
Holmes, um Himmels Willen.
Hör zu, Watson. Ich stecke mitten in einer bemerkenswerten Nachforschung.
Das ist doch nicht etwa der blaue Karfunkel, Holmes.
Das getupfte Band.
Seit seiner Zeit besteht das Gerücht mit dem Hund von Baskerville.
Charles Middleton.
Der König der Erpresser.
Sehen Sie, das Perülldiadem.
Professor Moriarty hast du wahrscheinlich noch nie gehört.
Ich war allerdings überrascht, Holmes.
Ich muss sagen, Mr. Holmes, das ist das Erstaunlichste, was ich je im Leben gehört habe.
Eine höchst seltsame Geschichte, Holmes.
Ja, das ist sie, die erstaunlich gut gealterte, wundervolle Sherlock-Holmes-Hörspielserie des Bayerischen Rundfunks nach den Erzählungen von Arthur Conan Doyle. Ich werde sie Ihnen ausführlich vorstellen. 1962 lief sie erstmals, 1968 letztmals und darunter waren die Abenteuer Der Hund von Baskerville, Silberstrahl, Die einsame Radfahrerin und Das letzte Problem. Und auch einen Überblick über die wichtigsten Fälle des Sherlock Holmes wird es in dieser Podcast-Ausgabe geben.
Großartig, deine Chronik, mein lieber Watson. Jeder Satz hat mich tief ergriffen.
Einige Hörspielfolgen der 60er-Jahre Sherlock-Holmes-Serie mit Peter Pasetti in der Titelrolle stehen in ihrem eigenen Podcast hier nebenan in ARD Sounds.
Sobald man das Unmögliche ausscheidet, bleibt die Wahrheit zurück, wenn sie einem auch noch so unwahrscheinlich vorkommt. Das ist ein alter Grundsatz von mir.
Und wir schauen auf den Start der Reihe und bringen jetzt die allererste Folge, die vor 64 Jahren Funkpremiere hatte. Die Hörspielabteilung des BR sicherte sich damals 19 Geschichten aus dem Conan-Doyle'schen Kanon und gab ihnen manchmal interessante Titel. So auch für den Erstling. Sherlock Holmes spannt aus, ist aber mitnichten die erste Holmes-Geschichte, die je veröffentlicht wurde. Dahinter verbirgt sich die Erzählung Die Junker von Reigate, eine Kurzgeschichte von 1893 aus den Memoiren des Sherlock Holmes. The Reigate Puzzle hieß sie auf Englisch. Sherlock Holmes spannt aus von 1962 ist nicht nur der erste Hörspielfall aus München, es ist zugleich der älteste erhaltene Holmes-Radio-Krimi aus Deutschland. Und deshalb wird der Meisterdetektiv noch ein wenig anders ausgesprochen.
Der Bayerische Rundfunk bringt Sherlock Holmes spannt aus. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hardwick. Deutsch von Ruth von Markart und John Lackland.
Meinen Notizen entnehme ich, dass es der 14. April 1887 war, als ich ein Telegramm aus Lyon erhielt, in welchem Sherlock Holmes mir mitteilte, er liege dort krank zu Bett. Innerhalb von 24 Stunden saß ich an seinem Krankenlager. Die Anstrengungen einer sich über 2 Monate hinziehenden Untersuchung hatten seine eiserne Gesundheit schwer mitgenommen. Als ich ihn 3 Tage später in der Baker Street Nummer 221B zurückgebracht hatte, wurde mir klar, dass bei all seiner Liebe zu London ein Landaufenthalt für ihn unumgänglich sei.
Na, Holmes? Wie fühlen wir uns denn heute?
Ich gebe ohne weiteres zu, dass ich noch etwas mitgenommen bin, Watson.
Etwas mitgenommen? Wie lange hast du durchschnittlich gearbeitet? 15 Stunden täglich?
Stimmt, Watson, stimmt.
Und jetzt musst du dafür büßen. Erschöpfung. Aber ich darf doch annehmen, das hier bereitet dir einige Genugtuung.
Was?
All die Telegramme, die Glückwünsche, sie kommen immer noch körbeweise.
Ach, die...
Na, hör mal, Holmes. Wo die Polizei 3er Kontinente versagt hatte, warst du erfolgreich. Du hast die gerissensten Schwindler in ganz Europa schachmatt gesetzt. Und da sagst du nur, ach die...
Sollen sich doch die Politiker und die Finanzmagnaten darüber die Hände reiben. Ich für meine Person habe unter die Angelegenheiten der Holland-Sumatra-Gesellschaft den Schlussstrich gezogen. Ich will lediglich etwas Erholung, Watson.
Eben. Darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Mein alter Freund, Colonel Hayter, den ich in Afghanistan behandelt habe, hat sich ein Haus bei Reigate genommen. Er möchte uns schon lange einmal für eine Weile bei sich haben, wann es uns passt. Gerade erst hat er seine Einladung wiederholt und ich dachte, eine Woche im Frühling auf dem Lande wäre genau das Richtige für dich. Was hältst du davon?
Ich bin überzeugt, dein Freund meint es nur gut mit uns, Watson. Frühling in Surrey, na ja, so eine köstliche Idee. Aber siehst du mich auf Sofas herumliegen, umhegt von geschäftigen Quälgeistern?
Es ist ein Junggesellenhaushalt, Holmes.
Ach, ein Junggeselle. Tja, dann?
Hayter ist ein Offizier alter Schule. Er kennt die Welt. Erzählt die ganze Nacht, wenn du willst, weiß aber ebenso gut, wann es angebracht ist, sich rar zu machen und andere in Frieden zu lassen. Na, also, Holmes?
Glaubst du, sein Frühstück ist meinen Ansprüchen gewachsen?
Aber Holmes, ne? Du machst also mit?
Ja, mit Vergnügen, Watson. Sobald du es bewerkstelligen kannst, meine müden Knochen von der Baker Street nach Reigate transportieren zu lassen.
Na, was halten Sie von dieser Derringer, Dr. Watson? Hübsche kleine Pistole, was?
Das kann man wohl sagen. Da haben Sie sich ja ein richtiges Arsenal zugelegt, Hayter. Eindrucksvoll, nicht wahr, Holmes?
Na, ja, ist eine sehr imponierende Sammlung.
Finden Sie? Na ja, hier in der Gegend weiß man nie, wenn man sowas mal braucht.
Was soll das heißen?
Ach, wir haben neulich einen schönen Schrecken bekommen, Dr. Watson. Bei meinem Nachbar Acton, einem unserer Gutsbesitzer hier, ist vorhin Montag eingebrochen worden. Und viel mitgenommen haben die Kerle nicht, aber sie laufen immer noch frei herum.
So.
Hat man denn gar keine Anhaltspunkte, Colonel?
Bis jetzt nicht. Sie haben seine Bibliothek durchstöbert und das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Aber viel ergattert haben sie trotzdem nicht.
Was haben Sie denn mitgenommen?
Mal nachdenken. Ja, Sie werden lachen. 2 versilberte Katzenleuchter, einen Briefbeschwerer aus Elfenbein, einen kleinen geschnitzten Barometer, eine Rolle Bindfaden und, oh ja, ein Band der Homer-Übersetzung.
Homer, ja. Damit sollte doch die Ortspolizei schon etwas anfangen können. Auf jeden Fall ist es ganz offensichtlich, dass hier...
Sachte, Holmes, du bist zur Erholung hier. Hast du das bereits vergessen?
Oi. Ja, Watson, ich werde wohl zur Abwechslung einmal tun müssen, was du mir sagst.
Ganz recht, Mr. Holmes. Genau wie er mich damals behandelt hat. In Afghanistan. Richtiger Leuteschinder, dieser Watson.
Nein.
Also jetzt wird es Zeit, dass jemand das Frühstück abräumt. Und dann sorge ich dafür, dass Sie heute Morgen nicht mehr gestört werden. Es wird nämlich ein herrlicher Tag.
Sir, entschuldigen Sie.
Ah, Charles, ich wollte Ihnen gerade klingeln.
Was gibt's? Haben Sie schon das Neueste gehört, Sir? Was bei den Cunninghams passiert ist?
Doch nicht wieder ein Einbruch.
Ein Mord, Sir.
Psst, Donnerwetter. Wer? Der Friedensrichter oder sein Sohn?
Weder der eine noch der andere, Sir. William war es, der Kutscher. Mitten durchs Herz geschossen.
Wer hat ihn erschossen?
Ein Einbrecher, Sir. Er ist davongekommen. Er war gerade durchs Fenster in die Anrichte gestiegen, heißt es, als William ihn störte. Da schoss er ihn tot und machte sich aus dem Staub.
Wann war denn das, Charles?
Gestern Abend, Sir. Gegen Mitternacht.
Üble Geschichte. Gut, Charles.
Sehr wohl, Sir.
Der arme alte Cunningham. Einflussreichster Grundbesitzer hier, anständiger Kerl. Wird außer sich sein. Der Kutscher war schon viele Jahre bei ihm.
Möglicherweise einer von den Kerlen, die in das andere Haus eingebrochen waren.
Ich persönlich glaube, es ist ein Einheimischer. Die Actons und die Cunninghams sind genau die Leute, bei denen man einbrechen würde. Die größten Häuser hier in der Gegend.
Und auch die reichsten?
Das waren sie einmal. Aber sie haben tüchtig bluten müssen in den letzten Jahren.
So? Weshalb denn das?
Sie führen seit Ewigkeiten einen Prozess miteinander. Der alte Acton hat irgendeinen Anspruch auf den halben Besitz von Cunningham. Das gefundene Fressen wird Rechtsanwälte.
Ja, wenn es sich um einen Einheimischen handelt, sollte es doch nicht zu schwer sein, ihn dingfest zu machen.
Sir, Inspektor Forrester ist hier.
Treten Sie näher, Inspektor.
Guten Morgen, Colonel Hatter. Hoffentlich störe ich nicht, Sir, aber ich habe gehört, dass Mr. Sherlock Holmes aus London sich bei Ihnen aufhält.
Da sitzt der Inspektor. Und das ist Dr. Watson.
Guten Morgen.
Freut mich sehr, meine Herren. Wir wollten Sie fragen, ob Sie einmal bei uns vorbeikommen würden, Mr. Holmes. Sie haben doch vermutlich schon gehört, was passiert ist.
Vorsicht, Holmes.
Pech für dich, Watson. Wir sprachen gerade über die Angelegenheit, als Sie hereinkamen, Inspektor. Vielleicht nehmen Sie erst einmal Platz, ja, und erzählen uns ein paar Einzelheiten.
Danke, Sir. Tja, also bei dem ersten Einbruch fehlt uns jeder Hinweis. Aber dieses Mal haben wir Indizien genug.
So.
Ja, der Mann ist gesehen worden.
Aha.
Cunningham war gerade erst zu Bett gegangen und Mr. Alec, Cunningham, sein Sohn, rauchte in seinem Zimmer noch eine Pfeife. Beide hörten den Kutscher William um Hilfe rufen und Mr. Alec lief sofort im Schlafrock hinunter. Die Hintertür stand offen und als er unten an der Treppe ankam, sah er die beiden Männer draußen ringen. Einer feuerte einen Schuss ab, der andere fiel zu Boden und der Mörder verschwand durch den Garten und über die Hecke. Mr. Cunningham selbst hat ihn auch gesehen, vom Schlafzimmerfenster aus. Und zwar, als der Täter gerade die Straße erreichte.
Konnte der junge Alec ihn denn nicht mehr erwischen?
Ja, er wollte natürlich zunächst William erste Hilfe leisten. Und deshalb ist der Kerl entkommen. Mittelgroß, dunkel gekleidet. Das ist die Beschreibung, die wir haben.
Hat William vor seinem Tod noch etwas gesagt?
Na, kein Wort. Wahrscheinlich war er noch einmal vom Pförtnerhaus heraufgekommen, um sich zu vergewissern, ob alle Türen verschlossen waren. Ein sehr verlässlicher Mann, der Kutscher.
Ja, durch diesen Vorfall bei Acton sind wir natürlich alle vorsichtig geworden.
Er hat den Kerl also auf frischer Tat ertappt.
Offenbar, Dr. Watson. Ja, aber diesen Fetzen Papier hier haben wir sichergestellt.
Darf ich ihn mir mal ansehen, Inspektor?
Selbstverständlich, Mr. Holmes. Anscheinend von einem größeren Bogen abgerissen. Er befand sich zwischen Daumen und Zeigefinger des toten Mannes.
Dann muss also entweder dieser andere Kerl William den Rest des Papiers aus der Hand gerissen haben oder William hat diesen Fetzen von einem Bogen abgerissen, den der Einbrecher in der Hand hatte. So oder so ist mir eigentlich unverständlich, warum einer der beiden mit Papier in der Luft herumgefuchtelt haben soll.
Na, mir auch.
Ja, aber wenn Sie sich den Rest einmal ansehen wollen, dann sieht es fast so aus, als hätte es sich um eine Art Verabredung gehandelt. Sehen Sie mal, Sir, hier um 11:45. Und da unten kann man auch zwei Worte lesen, erfahren was.
Das ist allerdings außerordentlich interessant. Der Fall ist doch wesentlich verwickelter, als ich zuerst dachte.
Wieso, Mr. Holmes? Ach, halten Sie es für möglich, dass William und der Einbrecher irgendwie unter einer Decke steckten? Dass William ihn ins Haus lassen sollte, aber dass sie stattdessen in Streit gerieten?
Ganz von der Hand zu weisen wäre das nicht, aber dieses Gekritzel hier... Nein, nein, nein. Da ist etwas, was mich direkt fasziniert. Wenn Sie erlauben, Colonel Hatter, lasse ich Sie und Watson einen Moment allein und gehe mit dem Inspektor. Ich möchte unbedingt feststellen, ob eine meiner kleinen Theorien stichhaltig ist.
Nichts dergleichen, Holmes. Ich lasse dich auf keinen Fall weggehen.
Keine Sorge, Watson. In genau einer halben Stunde werde ich mich wieder bei dir melden. Nicht eine Minute später. Kommen Sie, Inspektor. Machen wir uns auf den Weg, ja?
Da sind Sie ja endlich wieder, Inspektor.
Ja.
Eine halbe Stunde, hat Mr. Holmes gesagt. Und das war genau vor anderthalb. Wo ist er denn? Ich werde ihm gleich mal meine Meinung sagen.
Ja, Dr. Watson, ich muss zugeben...
Was? Ist er denn nicht mit Ihnen zurückgekommen?
Nein.
Ist ihm etwa...
Mr. Holmes hat mich hierher geschickt, um Sie, meine Herren, zu fragen, ob Sie so gut wären, ihn da draußen auf dem Feld zu treffen. Er ging dort auf und ab, als ich ihn verließ. Er möchte, dass wir den Besuch bei Mr. Cunningham alle zusammen machen.
Was soll denn das? Ja,
keine Ahnung, Colonel Hayter. Also ehrlich gesagt, Dr. Watson, ich würde mir an Ihrer Stelle auch Sorgen machen um Mr. Holmes. Er ist die ganze Zeit so aufgeregt. Er gefällt mir ganz und gar nicht.
Na, wenn's weiter nichts ist. Er benimmt sich oft ziemlich verrückt, das kenne ich schon. Ach. Aber meist steckt doch irgendeine Absicht dahinter. Kommen Sie, Hayter.
Ach, mein lieber Watson, ich habe einen köstlichen Morgen hinter mir. Diese Landpartie war eine großartige Idee von dir.
Stimmt es, dass Sie am Tatort des Verbrechens waren?
Ja, der Inspektor und ich haben eine nette kleine Erkundungstour gemacht.
Erfolgreich?
Ja, wir haben so einiges gesehen, was mich sehr interessiert hat. Aber das kann ich ja unterwegs erzählen. Gehen wir.
Gut.
Zunächst einmal haben wir die Leiche des armen William gesehen. Kein Zweifel, dass ein Revolverschuss seinen Tod verursacht hat.
Ich dachte, das stünde außer Frage.
Na, es ist immer gut, alles nachzuprüfen, Colonel Hayter. Unsere Mühe war nicht umsonst. Und dann hatten wir eine Unterhaltung mit Mr. Cunningham und seinem Sohn. Sie zeigten uns genau die Stelle, wo der Mörder auf der Flucht durch die Hecke gebrochen war. Es war hochinteressant.
Und was ist nun bei Ihren ganzen Nachforschungen herausgekommen?
Die Überzeugung, dass es sich um ein höchst ungewöhnliches Verbrechen handelt. Unser Besuch dürfte jetzt vielleicht etwas Licht in das Dunkel werfen.
Wollen wir mal das Beste hoffen.
Ich glaube, wir sind uns beide darüber einig, Inspektor, dass dem Papierfetzen in der Hand des Toten größte Bedeutung beizumessen ist.
Ja, auf jeden Fall enthält er die genaue Sterbestunde, Mr. Holmes.
Eben. Der Schreiber des Zettels muss der Mann gewesen sein, der William um diese späte Stunde noch aus dem Bett brachte. Aber wo ist der Rest des Briefbogens? Watson hat ihn gefunden.
Haben Sie es wehgetan, Watson?
Danke, nein.
Ich habe jeden Zentimeter in der Nähe abgesucht.
Er ist offensichtlich dem Toten aus der Hand gerissen worden. Warum war jemand derart darauf aus, des Zettels habhaft zu werden?
Vielleicht, weil er ihn belastet hätte.
Sehr richtig, Watson. Und was würde er dann damit tun? Höchstwahrscheinlich hat er ihn tief in seine Tasche gesteckt, ohne zu bemerken, dass der Rest in der Faust der Leiche zurückgeblieben war.
Tja.
Der Mann hätte kaum geschrieben, wenn es ihm möglich gewesen wäre, die Nachricht mündlich zu übermitteln. Wer hat den Zettel also gebracht? Oder ist er etwa mit der Post gekommen?
Na, das kann ich Ihnen sagen, Sir. Wir haben festgestellt, dass William mit der Nachmittagspost tatsächlich einen Brief bekommen hat. Obwohl er den Briefumschlag offenbar fortgeworfen hat.
Großartig. Inspektor, mit Ihnen ist es ein Vergnügen zu arbeiten.
Oh, danke vielmals, Mr. Holmes.
Bitte, bitte. Psst, psst. Das trifft sich ja großartig. Die Aufverabredung.
Ah, guten Morgen, Cunningham. Übel sah so etwas. Sehr übel.
Guten Morgen, Hayter. Und Sie sind wohl Dr. Watson, wenn ich mich nicht irre. Hm?
Sie irren nicht.
Darf ich Ihnen meinen Sohn Alec vorstellen?
Guten Morgen.
Sie sind also immer noch an der Arbeit, Mr. Holmes? Mhm. Liebe Güte, ich dachte, Ihr Londoner erledigt sowas im Handumdrehen.
Nur ein wenig Zeit müssen Sie uns schon lassen, Mr. Cunningham.
Oh, immerhin, Sir. Etwas haben wir gefunden. Mr. Holmes, fangen Sie ihn auf, Colonel Hayter. Er ist in Ohnmacht gefallen.
Na, geht's wieder, Mr. Holmes?
Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Mr. Cunningham. Ist wieder so ein verflixter Anfang. Ich fürchte, meine Nerven sind immer noch nicht ganz in Ordnung.
Dr. Watson hat uns schon erzählt, wie krank Sie gewesen sind.
Ja.
Soll ich Ihnen meinen Dockart anspannen lassen?
Das ist sehr freundlich von Ihnen, vielleicht in ein paar Minuten.
Je eher du nach Hause kommst, Holmes, desto besser.
Da ich schon nun einmal hier bin, würde ich mich gern über einen kleinen Punkt vergewissern. Das ist schnell geschehen.
Na, meinetwegen.
Ich möchte gern von Mr. Cunningham Junior wissen, wo er gesessen hat, als er Williams Hilferufe hörte.
Ich rauchte meine Pfeife im Ankleidezimmer.
Bei brennendem Licht?
Ja.
Kommt es Ihnen da nicht höchst merkwürdig vor, dass ein Einbrecher in ein Haus einbricht, wo noch Licht brennt und die Familie möglicherweise noch auf ist?
Ein hartgesottener Bursche wahrscheinlich.
Möglich, ja, ja. Na schön, lassen wir das für einen Augenblick. Jetzt möchte ich Sie gerne noch um einen Gefallen bitten, Mr. Cunningham.
Ah ja, ich stehe zu Ihrer Verfügung, Mr. Holmes.
Ich möchte, dass Sie eine Belohnung aussetzen. Ich habe hier einen kurzen Text aufgesetzt. Vielleicht wären Sie so gut, ihn zu lesen und zu unterschreiben. 50 Pfund, das ist ganz genug, glaube ich.
Mhm, ja, gleich mal sehen, ja. Danke. Ich sage Ihnen was, Mr. Holmes, ich bin gerne bereit, 500 zu bieten.
Das ist gar nicht nötig.
Ach, alles in Ordnung. Aber einen kleinen Fehler haben Sie gemacht.
Ich habe Sie in der Eile hingekritzelt.
Mhm. Sie schreiben hier, angesichts der Tatsache, dass letzten Dienstagmorgen gegen 1:15 Uhr bei einem Einbruchsversuch etc. etc. Es war aber doch in Wirklichkeit 11:45 Uhr.
Hä? Aber natürlich. Ja, Sie haben ganz recht. Also, nein, solche grundlegenden Fehler darf ich mir allerdings nicht erlauben. Ach, bitte, entschuldigen Sie, Mr. Cunningham.
Mach doch nichts. Ich werde es gleich mal verbessern. Nein, nein, danke. Ich habe einen Bleistift, Mr. Holmes.
So ist es gut, ja.
Und nun muss ich wirklich darauf bestehen.
Nein, mein lieber Watson, mein Gedächtnis hat vielleicht etwas gelitten, aber gewisse Reserven sind immer noch vorhanden, ja. So, ich schlage vor, wir gehen jetzt alle einmal durchs Haus.
Aber ich bitte dich...
Nein, ich fühle mich wirklich wesentlich besser. Ich möchte nur zuerst noch dieses Schriftstück in meine Brieftasche stecken. Danke, Mr. Cunningham. Und jetzt wollen wir uns einmal gründlich umsehen.
Das hier ist mein Schlafzimmer, Mr. Holmes. Mein Sohn schläft nebenan, nur das Ankleidezimmer liegt dazwischen.
Aha. Darf ich mal schnell einen Blick in das Ankleidezimmer werfen?
Natürlich, wenn Ihnen daran liegt.
Ich möchte nur gern feststellen, wo sich das Fenster befindet. Darf ich?
Aber bitte.
Ja. So, so. Vielen Dank.
Und jetzt haben Sie so ziemlich alles gesehen.
Danke, das genügt mir. Dann bitte nach Ihnen, mein verehrtes
Herr. Danke sehr.
Watson, muss schon sagen.
Was ist denn passiert?
Ich fürchte, das war mal wieder mein tollpatschiger Freund. Du musst die Karaffe mit deinem Rock heruntergefegt haben, Watson. Schnell, sonst gibt es Flecken auf dem Teppich.
Aber ich weiß wirklich
nicht. Da nehmen Sie mein Taschentuch.
Nein, danke, ich habe selber eins. Ich weiß wirklich nicht, wie das passiert sein kann. Ich glaube bestimmt,
ich helfe Ihnen.
Macht nichts. Ich läute einem der Mädchen, sie kann es aufwischen.
Papa!
Was gibt's? Wo ist denn Holmes?
Hier, Papa, raus ins Ankleidezimmer!
Was gibt's denn da? Also, das geht dann doch wohl etwas zu weit, Mr. Holmes.
Ich halte ihn fest, Papa.
Lassen Sie mich doch los. Die beiden sind aneinander geraten da drin.
Was zum Teufel ist denn in Sie gefahren? Aber meine Herren, ich bitte Sie.
Inspektor, verhaften Sie die beiden.
Verhaften?
Wegen Mordes. An Ihrem Kutscher.
Sie sind ja verrückt geworden.
Aber, Mr. Holmes, das geht doch wohl zu...
Nein, Colonel Hayter. Die beiden sind zu weit gegangen. Dieses Blatt Papier, hier wird Sie überzeugen.
Der fehlende Teil des Briefbuches?
Ich fand ihn genau, wo ich ihn erwartet hatte.
Ihr Lumpen.
Aufgepasst, er hat einen Revolver.
Hey, zum Teufel. Geben Sie her. Au! Schon besser.
Ja, Mr. Holmes. Sieht fast so aus, als hätten Sie nicht ganz Unrecht.
Binnen Kurzem werde ich auch in der Lage sein, Ihnen die ganze Sache zu erklären. Inzwischen schlage ich vor, Colonel Hayter, dass Sie und Watson jetzt nach Hause gehen. Der Inspektor und ich haben uns noch kurz mit den Verhafteten zu befassen. Dann komme ich nach. Ja. Zum Mittagessen bin ich bestimmt zurück, wenn es Ihnen recht ist.
Ah, Mr. Holmes, da steht schon ein Glas Sherry für Sie.
Danke.
Wen haben Sie denn da mitgebracht? Guten Tag, Acton. Was gibt uns das Vergnügen?
Guten Tag, Hayter. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen. Mr. Holmes hat darauf bestanden, dass ich mitkomme.
Ich wollte gern, dass auch Mr. Acton dabei ist, wenn ich Ihnen die Lösung dieses Falles demonstriere. Da ja auch bei ihm eingebrochen worden ist, interessiert es ihn sicher brennend.
Ich muss sagen, auf diese Demonstration sind wir sehr gespannt, Holmes. Watson und ich waren gerade darüber einig, dass wir bei dem Dunkeln tappen.
Völlig. Ja, dunkel ist gar kein Ausdruck dafür.
Zunächst einmal, meine Herren.
Dein Sherry verdunstet.
Was? Oh, ja, ist entsetzlich. Jawohl, meine Herren.
Wohlsein.
Nun müsste ich Sie darauf hinweisen, dass es in der Praxis eines Detektivs von äußerster Wichtigkeit ist, zwischen zufälligen und wesentlichen Tatsachen zu unterscheiden. Sonst verzettelt er nur seine Aufmerksamkeit und seine Energie, anstatt sie zu konzentrieren.
Allerdings, sehr richtig.
Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass der Schlüssel zur Lösung des Falles in dem Papierfetzen zu suchen sei, den der Tote in der Hand hielt. Ich habe ihn hier. Sehen Sie sich ihn noch einmal an, meine Herren. Bemerken Sie nicht auch etwas sehr Aufschlussreiches?
Nein, nein, das kann ich eigentlich nicht behaupten.
Eine ziemlich ungleichmäßige Handschrift.
Richtig, Watson. Er ist natürlich viel besser mit meinen Methoden vertraut als Sie, meine Herren, nicht? Nein, nein, es kann nicht der geringste Zweifel darüber bestehen, dass die einzelnen Worte auf dem Zettel von zwei Personen abwechselnd geschrieben wurden.
Wie?
Na, sehen Sie sich doch zum Beispiel einmal das sehr runde R in Vor an und vergleichen Sie es mit dem beinahe spitzen R in Viertel.
Ja, sieh mal einer an, ja. Jetzt merke ich es auch.
Ach.
Ja, aber warum sollten zwei Leute einen Brief auf diese Weise schreiben?
Offenbar misstrauten Sie sich. Der Zweck der Übung war, dass sie beide gleichermaßen für die Sache verantwortlich sein sollten.
Ach so.
Ja, ja, ja. Und derjenige, der das Wort vorschrieb, war meiner Ansicht nach die treibende Kraft.
Woraus wollen Sie denn das schließen?
Nur schon eine Schriftdeutung würde das wahrscheinlich ergeben. Aber wir haben überzeugendere Beweise für diese Annahme. Wenn Sie den Zettel mit Vorsicht studieren, werden Sie zu dem Schluss kommen, dass der Mann mit der runderen, festeren Schrift seine Worte zuerst schrieb und dem anderen Platz ließ, seine Worte einzufügen.
Unglaublich.
Die leeren Stellen waren aber nicht immer groß genug. Sehen Sie, der zweite Mann konnte das Wort Viertel nur noch gerade zwischen das Um und das Vor hineinquetschen. Daraus können wir also schließen, dass der Mann, der diese beiden Worte schrieb, die ganze Sache auch geplant hat.
Bravo, Holmes.
Vorzüglich deduziert.
Aber recht oberflächlich. Jetzt hingegen kommen wir zu einem Punkt, der wirklich wichtig ist. Sie sind sich vielleicht nicht darüber im Klaren, dass die Bestimmung des Alters eines Schreibenden mittels einer Schriftprobe von Experten zu erstaunlicher Genauigkeit entwickelt worden ist.
Na, wirklich?
Ja, doch, doch, Mr. Acton. Normalerweise kann man das Lebensjahrzehnt mit ziemlicher Sicherheit feststellen.
Bemerkenswert.
Ja, ich sage normalerweise, weil Krankheit und körperliche Schwäche Zeichen fortgeschrittenen Alters hervorrufen, selbst wenn der Leidende noch jung ist. Im gegenwärtigen Fall, also wenn wir die runde, feste Handschrift des einen und die spitze, etwas kritzliche Schrift des anderen vergleichen, dürfen wir annehmen, dass wir es mit einem jungen Mann zu tun haben und einem älteren, der aber noch kein Greis ist.
Donnerwetter, das ist wirklich unglaublich. Haben Sie der Schrift noch etwas anderes entnommen?
Allerdings. Alles in allem mindestens 23 andere Hinweise. Aber die würden Graphologen mehr interessieren als Sie, Colonel Hayter. Außer der Tatsache vielleicht, dass einiges deutlich darauf hinweist, dass die beiden Schreiber dieses Briefes Blutsverwandte waren.
Das ist
ja, 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 ohne jeden Zweifel lassen sich gewisse Familieneigenarten in den beiden Schriftproben nachweisen. Vielleicht sehen Sie es selbst zum Beispiel an den fast griechischen E's. Ich persönlich finde eine ganze Reihe von kleinen Punkten, die darauf hindeuten.
Bist du dadurch auf die Cunninghams gekommen, Holmes?
Diese Vermutung kam mir selbstverständlich schon ziemlich bald, Watson. Na, und dann ging ich also mit dem Inspektor zu ihrem Haus und sah alles, was es da zu sehen gab. Zunächst einmal die Schusswunde an der Leiche.
Was gab es denn dann noch zu sehen?
Der Schuss, der sie verursachte, war aus einer Entfernung von mindestens 4 Metern abgefeuert worden. Die Kleider waren nicht von Pulver geschwärzt. Alec Cunningham hatte gelogen, als er behauptete, der Schuss wäre während eines Handgemenges gefallen.
Aha.
Beide, Vater und Sohn, waren sich über die Stelle einig, wo der Mann die Straße erreicht haben soll. Dort befindet sich ein ziemlich breiter Graben, der unten feucht ist. Aber Fußspuren waren dort nirgends zu sehen.
Tja.
Es war mir nicht nur völlig klar, dass Vater und Sohn gelogen hatten, sondern auch, dass ein Unbekannter überhaupt nie auf der Bildfläche erschienen war.
Wollen Sie damit sagen, dass einer der beiden Cunninghams William erschossen hat? Warum in drei Teufelsnamen?
Das habe ich mich auch gefragt. Und dann fiel mir der erste Einbruch in Ihrem Haus ein, Mr. Acton. Ich erinnerte mich daran, dass Colonel Hayter mir über einen langwierigen Prozess zwischen Ihnen und den Cunninghams erzählt hatte.
Ach, das kann man wohl sagen. Ich habe einen unanfechtbaren Anspruch auf die Hälfte Ihres derzeitigen Besitzes.
Vielleicht hofften die Cunninghams bei dem Einbruch in Ihre Bibliothek etwas zu finden. Ein Dokument zum Beispiel, das im Prozess von Wichtigkeit sein könnte. Wäre das möglich?
Und ab! Wenn Ihnen ein bestimmtes Dokument in die Hand gefallen wäre, hätten Sie meinen Anspruch blockieren können. Glücklicherweise befindet es sich aber im Safe meines Anwalts.
Also, Ein gefährliches, skrupelloses Unternehmen. Nachdem Sie das Dokument nicht finden konnten, wollten Sie den Verdacht ablenken, indem Sie einen normalen Einbruch vortäuschten. Sie steckten ein paar x-beliebige Sachen in die Tasche und verschwanden.
Das erklärt also die seltsame Auswahl der fehlenden Gegenstände.
Ja, das schien mir alles ziemlich klar, aber was ich vor allem brauchte, war der fehlende Teil des Briefbogens. Ich war ganz sicher, dass Alec ihn dem Toten aus der Hand gerissen hatte. Wie wir wissen, trug er zu der fraglichen Zeit seinen Schlafrock. Die Chancen standen 10-1. Dass er ihn in die Tasche gesteckt hatte. Es war immerhin der Mühe wert, nachzusehen, ob er sich dort noch befand. Deshalb arrangierte ich unseren gemeinsamen Besuch bei den Cunninghams.
Jetzt verstehe ich.
Sie erinnern sich doch, dass die Cunninghams uns entgegenkamen, ja? Unglücklicherweise wollte der Inspektor Ihnen sogleich über den einzigen Hinweis erzählen, den wir gefunden hatten. Es war von entscheidender Bedeutung, dass er nicht mehr dazu kam, den Zettel zu erwähnen. Sonst hätten Sie sich daran erinnert und ihn sofort zerstört. Und da fiel ich durch einen rettenden Zufall in Ohnmacht, sank zu Boden und gab somit ein neues Gesprächsthema.
Du lieber Himmel, Mr. Holmes, haben Sie etwa geblufft?
Ich muss schon sagen, Holmes, ich habe in meiner Praxis im Laufe der Jahre eine Menge Menschen vor meinen Füßen zusammenbrechen sehen, aber ich bestätige dir gern, dass ich auf deine Ohnmacht hereingefallen bin.
Das freut Erstaunlich. Mich. Ja, das ist ein Kunstgriff, der mir oft sehr gelegen kommt. Naja, als ich mich also dann wieder erholt hatte, brachte ich durch einen kleinen Trick den alten Cunningham dazu, in dem Text der ausgesetzten Belohnung eigenhändig das Wort 1 in 12 zu verbessern. Ich wollte diese 12 mit der 12 auf dem abgerissenen Zettel vergleichen.
Oh, was für ein blinder Esel ich gewesen bin.
Oh, ich bitte dich vielmals um Entschuldigung, mein lieber Watson. Es tat mir aufrichtig leid, dass du denken musstest, ich sei nicht mehr bei klarem Verstand. Ja, also um kurz zu sein. Es gelang mir durch das Umwerfen der Karaffe...
Ich wusste es ja. Ich wusste genau, dass ich das verdammte Ding nicht umgestoßen hatte.
Ja, es gelang mir, die Aufmerksamkeit von mir abzulenken und rasch ins Ankleidezimmer zu schlüpfen, um schnell die Taschen des Schlafrocks zu durchsuchen, den ich dort hatte hängen sehen. Ich hatte gerade gefunden, was ich suchte, als der Sohn mich auch schon entdeckte.
Ich muss sagen, Mr. Holmes, das ist das Erstaunlichste, was ich je im Leben gehört habe. Hm. Nicht nur Acton?
Kolossal. Was stand übrigens auf dem Rest des Briefbogens?
Hier habe ich den ganzen Text. Hören Sie. Komm um 11:45 zum Osttor, dann wirst du etwas sehr Überraschendes erfahren, was für dich und auch für Annie Morrison äußerst nützlich sein kann.
Annie Morrison? Das ist doch ein Mädchen aus dem Dorf, nicht wahr?
Ja, ja, die Tochter von dem alten Arthur Morrison. Was hat denn die damit zu tun?
Noch was zwischen dem armen William Kirwan und Annie Morrison war... Es geht uns eigentlich nichts mehr an. Alec Cunningham muss es gewusst haben. Das zeigt, wie geschickt die Falle gelegt war. Sie lockten William heraus und erschossen ihn.
Aber warum denn um Himmels Willen?
Das erfuhr ich erst von dem alten Cunningham nach seiner Verhaftung, als Sie und Watson bereits nach Hause gegangen waren. Offenbar wusste William von dem Einbruch seiner beiden Herren in Mr. Actons Haus. Er drohte, sie anzuzeigen.
Acton! Ja.
Was hast du denn, Holmes?
Ich fühle mich plötzlich so müde, Watson, schrecklich müde. Ja, wenn Sie, meine Herren, mich entschuldigen wollen, gehe ich dann lieber gleich zu Bett.
Aber natürlich.
Auf jeden Fall glaube ich, die ruhigen Tage auf dem Lande haben mir sehr gut getan. Ja, es ist ein voller Erfolg, Watson, den ich nur dir verdanke. Ja, ich werde bestimmt glänzend erholt morgen in die Baker Street zurückkehren.
Der Bayerische Rundfunk brachte Sherlock Holmes spannt aus. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig. Deutsch von Ruth von Markart und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Colonel Hayter, Hans Zesch Ballot, Cunningham, Horst Tappert, Alec Cunningham, Norbert Kappen, Mr. Acton, Adolf Ziegler, Inspektor Forrester, Bum Krüger, Ein Butler, Gustl Datz. Der Sprecher war Josef Mannuth. Musik, Peter Zwetkow. Regie, Heinz-Günther Stamm.
Und dieser erste von 19 Sherlock-Holmes-Krimis aus dem Bayerischen Rundfunk lief erstmals am 13. Dezember 1962 um 21.05 Uhr auf Bayern 2. Und in den folgenden Wochen der Jahre 62 und 63 kamen dort zum ersten Mal die Holmes-Hörspiele Der goldene Klemmer, Die Weihnachtsgans und Das getupfte Band.
Wenn ich meine Aufzeichnungen betrachte, so steht mir doch unter den etwa 70 Fällen keiner mehr so klar vor Augen wie der des getupften Bandes.
Dr. Watson ist der treue Chronist des großen Sherlock Holmes. Daher weiß er immer auch ein wenig mehr als wir Leserinnen und Leser bzw. Hörerinnen und Hörer. Aber man muss festhalten, Arthur Conan Doyle schrieb zwischen 1886 und 1927 nur 60 Sherlock Holmes-Geschichten, 56 Kurzerzählungen und 4 Romane.
Das ist allerdings hochinteressant.
Doch welche Geschichte ist eigentlich welche? Es gibt ja manchmal so viele ähnliche oder unterschiedliche Titel.
Sherlock Holmes spannt aus.
Es gab im Kanon nie eine Erzählung namens Sherlock Holmes on Holiday oder so. The Reigate Puzzle bzw. Die Junker von Reigate lautet, wie gesagt, der eigentliche Name dieses Falls. Die Story erschien erstmals 1893 im Strand Magazine, einer Londoner Unterhaltungszeitung mit einem Mix aus aktuellen Artikeln und Kurzgeschichten. Wie üblich wurden die vielen Conan Doyle Zeitungsgeschichten kurz darauf in Sammelbänden zusammengestellt. The Reigate Puzzle ist die 6. der 11 Memoiren des Sherlock Holmes.
Na, du weißt doch, wie sehr selbst die kleinsten Probleme mich interessieren, Watson. Ja.
Die Junker von Reigate ist nur einer von vielen Titeln, die diese Kurzgeschichte in Deutschland bekommen hat. Das Reigate-Rätsel las man auch, das ist die beste Übersetzung. Die Gutsherren von Reigate, der Landadel von Reigate oder die Squires von Reigate, die wirken ein bisschen bemüht. Und daher gab es sogar die Überschrift »Der abgerissene Zettel«.
Wir sind bei dieser Untersuchung wirklich außerordentlich vom Glück begünstigt.
Ja? Die 19-teilige Hörspielserie des Bayerischen Rundfunks hielt sich nicht an die Reihenfolge der Conan Doyle'schen Geschichten oder ihrer Erscheinungsdaten. Das musste sie auch nicht, denn die meisten Fälle sind ja in sich abgeschlossen. Und auch die Vorlagen sprangen munter in der Zeit hin und her, eben weil Watson sich ja immer erinnern kann und wieder plötzlich ein Abenteuer aus dem Gedächtnis kramt. Doch wie haben sich Holmes und Watson eigentlich kennengelernt? Wie lief die erste Begegnung? Hören Sie doch mal hier.
Dr. Watson?
Mr. Sherlock Holmes.
Angenehm?
Sehr angenehm.
Sie waren in Afghanistan, wie ich sehe?
Ja. Woher können Sie das wissen?
Durch die Macht der Gewohnheit sausen Gedanken so schnell durch meinen Kopf, dass ich ohne jede Zwischenüberlegung zu einer Schlussfolgerung komme. Und doch geht es stufenweise. Ich dachte, dieser Herr sieht aus wie ein Mediziner, aber er hat auch etwas Militärisches an sich. Also ein Militärarzt. Er kommt gerade aus den Tropen, denn seine Haut ist dunkel. Seine natürliche Hautfarbe kann es nicht sein, denn die Handgelenke sind weiß. Er muss Mühsal und Krankheit durchstanden haben. Das sieht man deutlich an seinem verhärmten Gesicht. Sein linker Arm ist verletzt. Er hält ihn steif und unnatürlich. Wo könnte ein englischer Armeearzt in den Tropen durch Mühsal gegangen sein und sich verletzt haben? Nur in Afghanistan.
Eine Studie in Scharlachrot oder A Study in Scarlet erschien 1887. Es ist der erste Fall und damit auch der erste gemeinsame Fall von Holmes und Watson. Der Doktor erzählt zu Beginn, dass er 1878 Mediziner wurde, als Militärarzt in Afghanistan eine Kugel in die Schulter bekam und 1881 zurück in London auf Wohnungssuche geht. Ein Bekannter stellt ihm einen Mr. Sherlock Holmes vor, der gerade in der Pathologie des Bartholomew's Hospitals über Leichen gebeugt irgendein chemisches Experiment ausprobiert. Dort kommt es zur ersten Begegnung und zu genau dem Dialog, der hier gerade zu hören war. Aus dem Bayerischen Rundfunk kam leider nie eine Hörspielfassung des Falls, eine Studie in Scharlachrot mit Peter Pasetti, auch wenn das gerade so klang. Was habe ich Ihnen da also gerade vorgespielt? Keine Sorge, mit KI-Stimmen arbeiten wir in keinem Mucks nicht, hier ist alles echt. Aber tatsächlich produzierte der Bayerische Rundfunk 1964 eine Radioreportage über den Mann, der Sherlock Holmes war. und Peter Pasetti sprach dort erneut die Figur, zusammen mit Klaus Schwarzkopf als Watson.
Das war also das Ende unserer kleinen Affäre. Sie sehen müde aus, Holmes. Merkwürdig. Bei Ihnen wechselt das, was ich bei jedem anderen Mann als Faulheit bezeichnen würde, mit wahren Ausbrüchen an Kraft und Energie.
Ja, in mir ist ein echter Faulenzer und zugleich ein ganz agiler Bursche. Ich denke oft an die Zeilen des alten Goethe. Schade, dass die Natur nur einen Menschen aus dir schuf, den zum würdigen Manne war. Und zum Schelmen der Stoff.
Ja, und hier zitieren Peter Pasetti und Klaus Schwarzkopf den Schluss des zweiten Sherlock-Holmes-Romans von 1890, Das Zeichen der Vier oder The Sign of the Four.
Ja, was ich noch sagen wollte, den Ausgang von The Sign of the Four finde ich ziemlich unfair. Hm. Ja, Sie haben die ganze Arbeit geleistet. Ich habe meine Frau gefunden, Inspektor Jones erntet Anerkennung. Und was bleibt für Sie?
Für mich gibt es immer noch die Flasche mit dem Kokain. Würden Sie sie mir bitte von dem Bord herüberreichen, mein lieber Watson?
Sowohl das Zeichen der Vier als auch der Vorgänger Eine Studie in Scharlachrot waren lange Erzählungen. Beide stellten Sherlock Holmes Fähigkeiten zwar gekonnt vor, doch die jeweils zweite Hälfte der Geschichten widmete sich ausführlich der Backstory des Täters, die in exotischen Ländern begann, und daher zerfielen die Romane in Detektiv- und Abenteuerstory. Am Ende von Das Zeichen der Vier heiratet Dr. Watson und es sieht schon so aus, als ob die frisch zusammengezogenen Freunde sich trennen. Doch die Partnerschaft bleibt.
Ich werde niemals heiraten. Aus Furcht, mein gesundes Urteilsvermögen zu verlieren.
Ich denke, mein Urteilsvermögen wird diese Feuerprobe überstehen.
Die erste Sherlock Holmes Kurzgeschichte erscheint schon ein Jahr später. Sie heißt Ein Skandal in Böhmen. Und eine Frau ist die Täterin, Irene Adler. Und von eben der ist Holmes so fasziniert, dass sie den großen Detektiv am Ende austricksen kann. Ein Skandal in Böhmen wird auch die erste Geschichte der Abenteuer des Sherlock Holmes, also dem ersten Sammelband mit Kurzgeschichten von 1892. Die Liga der Rotschöpfe und das Rätsel von Boscombe Valley gehören auch dazu und Der Mann mit der entstellten Lippe.
Er heißt Jim Boone, ist ein berufsmäßiger Bettler.
Und er ist also Mieter in dieser Opiumhöhle.
Und der letzte Mensch, der den Mann gesehen hat, den wir suchen.
In diesem Fall geht es um einen verschwundenen Mann, der seiner Frau aber immer noch Briefe schreibt. Was weiß der Bettler? Tja, weiter geht's.
Das ist doch nicht etwa der blaue Karfunkel, Holmes?
Auch der merkwürdige Fall der blaue Karfunkel mit dem Diamant in der Weihnachtsgans gehört zu den ersten Geschichten. Diese Hörspielfolge hatten wir bereits im Podcast, genau wie das Beryl-Diadem.
Ich erzählte Ihnen doch, dass ich Arthur mit dem Diadem in der Hand überraschte.
Darauf kommen wir noch zurück.
Sie erinnern sich vielleicht, da ging es um einen Bankier, der ein wertvolles Schmuckstück verloren hatte. Die wohl gruseligste Kurzgeschichte aus den Abenteuern ist aber diese hier.
Julia, Julia, Liebes. Was ist passiert, mein Liebes?
Oh, es war das Band. Das getupfte Band.
Oh, Julia!
Das getupfte Band, das den Tod bringt und ein junges Geschwisterpaar in Angst versetzt. Eine der bekanntesten Holmes-Geschichten. Offensichtlich geht es um eine Phantomerscheinung. Tja, im letzten Fall des Abenteuerbandes wohnt Dr. Watson erstaunlicherweise wieder bei seinem Freund Holmes in der Baker Street 221b. Watsons Ehe blieb ein Rätsel.
Ich möchte nichts unversucht lassen, den Tod des armen Straker zu sühnen und wieder in den Besitz meines Pferdes zu gelangen.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Colonel Ross.
Und mit dieser Erzählung beginnt 1894 der zweite Band, die Memoiren des Sherlock Holmes. Es geht um ein verschwundenes Rennpferd namens Silberstrahl.
Ich glaube, dieser Simpson ist unser Mann.
Wo könnte Simpson, der die Gegend überhaupt nicht kennt, ein Pferd versteckt haben? Noch dazu Silberstrahl. Okay.
Genau wie das getupfte Band ist auch Silberstrahl oder manchmal auch Silberstern genannt eine der bekanntesten Holmes-Erzählungen geworden. Und die Hörspieladaptionen des Bayerischen Rundfunks, von denen ich hier Ausschnitte einstreue, sind genauso fabelhaft. Auch die Gloria Scott gehört zu den 11 Kurzgeschichten der Memoiren. Die Gloria Scott ist sicher nicht der spannendste Fall, aber immerhin Holmes' erster. Hier erinnert sich der Detektiv eines Abends am Kamin in der Baker Street an ein Problem, das er als junger Mann lösen konnte. Der Biograf Watson schreibt mit und hält die Erinnerung fest. Sein erster Fall wurde diese Story auch später genannt. Dasselbe Prinzip wendet Conan Doyle in der nächsten Geschichte an, in »Das Musgrave-Ritual«, wo ein alter Freund von Sherlock seinen Butler vermisste.
Branton war weg. Seine Kleider, seine Uhr, selbst sein Geld lagen noch in seinem Zimmer.
Moment mal, Musgrave. Weiß man, wie er das Haus verlassen hat?
Nein, das ist ja das Merkwürdige.
Ja, und die erste Geschichte nach dem Musgrave-Ritual, das ist die Junker von Reigate. Sie erinnern sich, die Vorlage für unser Sherlock-Holmes-Spannt-Aushörspiel. Die letzte Geschichte der Memoiren ist für die Leserinnen und Leser ein Schock. Denn Watson beginnt so.
Es geschieht schweren Herzens, dass ich zur Feder greife, um die letzten Worte zu schreiben in dem Versuch, den außerordentlichen Gaben meines Freundes Sherlock Holmes gerecht zu werden.
Die letzten Worte, das letzte Problem, heißt dieser Fall, in dem der große Detektiv stirbt. Es kommt zum Duell zwischen Holmes und seinem Erzfeind Professor Moriarty in der Schweiz an den Reichenbachfällen. Beide stürzen in die Tiefe der Fluten.
Der Rest ist mit ein paar Worten rasch gesagt. Eine Untersuchung seitens der Experten lässt kaum Zweifel, dass ein Kampf zweier Männer mit ihrem Sturz in die Tiefe endete. Jeder Versuch, die Körper zu finden, war aussichtslos. Dort unten in der Tiefe, in dem Hexenkessel schäumender, brodelnder Wassermassen, werden sie auf ewig liegen. In ihrer Generation der eine der gefährlichste Verbrecher, der andere der ehrlichste Verfechter von Gerechtigkeit. Ich werde ihn immer als den besten und weisesten Menschen hochschätzen, dem zu begegnen ich das Glück hatte.
Tatsächlich schien das Ende des großen Detektivs besiegelt. Arthur Conan Doyle hatte ihn sterben lassen, in der letzten Geschichte der Memoiren. Doch 8 Jahre später, 1901, erscheint plötzlich eine weitere Sherlock-Holmes-Geschichte. Dr. Watson erinnert sich an ein Abenteuer, das natürlich vor dem Sturz in den Wasserfall stattfand. Es wird der dritte große Sherlock-Holmes-Roman des Arthur Conan Doyle, sein größter Fall.
Es betrifft eine gewisse Legende, in der ein Hund vorkommt und die mit der Familie Baskerville eng verknüpft ist.
Es ist natürlich der Hund von Baskerville.
Wie ich später feststellte, hatten eine Reihe von Leuten vor dem tragischen Ereignis eine Kreatur im Moor gesehen, die diesem Baskerville-Dämon genau entsprach. Alle waren sich darüber einig, dass es sich um ein riesiges, leuchtendes, gespenstisches Biest handelte.
Die Baskerville-Geschichte ist einer der bekanntesten Kriminalromane überhaupt, oft verfilmt, oft parodiert, oft als Hörspiel eingerichtet, auch vom Bayerischen Rundfunk. Das Jahr 1903 bringt dann eine ganz herbe Überraschung für die britischen Leserinnen und Leser des Strand-Magazins und auch für Dr. Watson. Hören Sie mal.
Herein.
Da ist jemand, der Sie sprechen möchte, Dr. Watson. Ich habe ihm gesagt, dass die Sprechstunde vorbei ist, Herr Doktor, aber er besteht darauf, Sie zu sehen.
Ja, also gut. Führen Sie ihn herein.
Gern, Herr Doktor. Wenn Sie hier eintreten möchten, bitte.
Vielen Dank. Sie überrascht mich, hier zu sehen.
Darf ich erfahren, was...
Ja, Herr Doktor, ich bin ein Nachbar von Ihnen. Die kleine Buchhandlung, Ecke Church Street.
Ah, daher.
Ja, ich schätze mich immer glücklich, Sie zu sehen, Herr Doktor. Vielleicht sammeln Sie selber.
Nein.
Sehen Sie, was ich hier habe, Doktor. Die Vogelwelt Englands. Jeder Band fast geschenkt.
Oh, ich habe wirklich keine Verwendung.
Sehr gut erhalten, Herr Doktor. 5 Bände. Sie würden genau in die Lücke da in dem zweiten Bücherbord passen.
Ah, wo?
In dem Bücherschrank, hinter Ihnen. Drehen Sie sich doch mal um, Herr Doktor.
Bitte? Lücke? Ich sehe keine... Ja, nun hören Sie mal.
Na, mein lieber Watson.
Holmes.
Meine Güte. Ich glaube, er ist ohnmächtig geworden.
Rums, ein Paukenschlag. Sherlock Holmes lebt. Als diese Kurzgeschichte »Das leere Haus« erschien, war die Ausgabe des Strand-Magazins sofort vergriffen. Alle wollten wissen, wie Holmes überleben konnte.
Es war nicht schwer, für mich da herauszukommen, weil ich niemals darin war.
Gar nicht darin?
Aber oh, ich hatte keinerlei Zweifel daran, dass das Ende meiner Karriere gekommen war, als ich die unheilverkündende Gestalt des Professor Moriarty auf dem engen Pfad vor mir sah. Er eilte auf mich zu und umklammerte mich mit seinen langen Armen. Wir taumelten zusammen bis zur Kante des Kliffs. Da ich jedoch einige Kenntnisse in Jiu-Jitsu besitze, was mir schon mehr als einmal äußerst nützlich war, gelang es mir, mich zu befreien. Mit einem furchtbaren Schrei umklammerte er die Luft, strampelte einige Sekunden im Leeren. Dann sah ich mein Gesicht über den Rand des Kliffs gebeugt, wie er in die Tiefe stürzte.
Sie gingen fort und ließen mich in dem Glauben, dass Sie tot wären. Wie konnten Sie nur?
Ich muss mich vielmals bei Ihnen entschuldigen, mein lieber Watson. Aber es war wichtig, dass ich von allem tot geglaubt wurde, sogar von Ihnen. Sonst hätten Sie niemals solch überzeugenden Bericht meines unglücklichen Endes geschrieben.
Die Rückkehr des Sherlock Holmes, so hieß folgerichtig der dritte Sammelband mit Kriminalfällen. 1905 erschien er und mit Das leere Haus ging es natürlich los. Auch mit dem viel später folgenden vierten Sammelband, seine Abschiedsvorstellung, deutete Arthur Conan Doyle immer wieder das Ende oder den Tod des großen Holmes an. Die Kurzgeschichte Der Detektiv auf dem Sterbebett von 1913 spielt auch mit diesem Motiv. Doch nach der Abschiedsvorstellung kam noch der vierte und letzte lange Roman Das Tal der Angst und 1927 ein fünfter und endgültig letzter Sammelband namens Sherlock Holmes Buch der Fälle.
Mein Name ist Sherlock Holmes.
Die allerletzte Holmes-Geschichte erschien im März 1927.
Vielleicht haben Sie den Namen schon gehört.
Sie hieß Der Schoschkump-Rennstall. Wieder ging es um ein Pferd.
Auf jeden Fall bin ich hier, um die Pflicht jedes guten Staatsbürgers zu erfüllen, nämlich dem Gesetz zu seinem Recht zu verhelfen.
Doch vielmehr drehte es sich um einen prominenten Rennstallbesitzer, der sich und seine Familie von der Außenwelt abschirmte. Hat er seine Schwester auf dem Gewissen?
Die Tatsachen sprechen gegen mich, Mr. Holmes. Aber ich konnte nicht anders handeln.
Der Sherlock-Holmes-Hype ebbte nie ganz ab. Dafür sorgten die vielen Verfilmungen und Hörspieladaptionen in allen möglichen Ländern. Unzählige Pastiche-Romane erzählten die Geschichten weiter. Einige Originalgeschichten wurden sogar fürs Fernsehen und Hörspiel in die heutige Zeit transferiert.
Mr. Holmes, Ihre Fähigkeiten übertreffen alles, was ich von Ihnen gehört habe.
Und die frühen Radiofassungen aus München wurden ebenfalls unsterblich.
Und jetzt zieh deinen Sessel etwas näher heran und reich mir meine Geige. Das einzige Problem, das wir jetzt noch zu lösen haben, ist, wie wir uns diese langen Herbstabende vertreiben.
Wie gesagt, die Sherlock-Holmes-Hörspiele des Bayerischen Rundfunks stehen im Holmes-Podcast hier nebenan in ARD Sounds. Sie erkennen die frühen Folgen an dieser hübschen Titelmelodie, die ja auch in Sherlock Holmes spannt aus erklang. Sie stammt von Peter Zwetkow, einem langjährigen Rundfunkkomponisten. Aber zum Schluss habe ich noch eine mindestens ebenso schöne Musik für Sie. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Radioklassikern, jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Hier nebenan im ARD-Hörspielspeicher finden Sie übrigens noch einen Radioklassiker nach Arthur Conan Doyle. Er heißt Der Ring des Sod. Es ist keine Sherlock-Holmes-Erzählung, sondern eine fantastische, mystische Geschichte, die Conan Doyle 1890 schrieb. Die Hörspielversion von Der Ring des Sod entstand 1961 im Hessischen Rundfunk. Es ist das älteste in Deutschland erhaltene Hörspiel nach Arthur Conan Doyle.
Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Und noch mehr Krimis finden Sie nach wie vor in den Podcasts Knallhart, Auf der Spur und Schlechte Gesellschaft hier nebenan in ARD Sounds. Wir hören uns am kommenden Donnerstag. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke. Tschüss.